Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast Eurovision. Alles rund um den Eurovision Song Contest 2025. Und oh Wunder, wir sind immer noch in den Songchecks.
Songcheck Nummer 6 steht an. Oder wie Bernhard es genannt hat, Songcheck
Nummer 6.
Ja.
Ja, hat mit dem Jahrgang zu tun. Wer diesen Witz jetzt nicht versteht, muss bitte Songcheck 1 bis 5 erstmal hören und dann an dieser Stelle weitermachen.
Alternativ könnte man Pausen machen, den Milkshake Man hören, Mariana Conte oder Erika Fickmann oder überlegen, dass es der 69. ESC ist.
Ja, Mariana Conte noch nicht, denn über die sprechen wir tatsächlich heute. Also da könnt ihr direkt dranbleiben, dann seid ihr up to date. Ja, wir checken die Songs des ESC 2025 und wir checken sie ja natürlich nie alleine. In der letzten Folge hatten wir schon Besuch von Jasmin und Manuel und die sind jetzt auch immer noch da. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr immer noch da seid.
Hallo.
Hallo.
Danke für den Kaffee, jetzt bin ich wieder wach.
Ja. Also wir, das wisst ihr glaube ich auch schon, wir checken ja immer zwei Folgen lang mit denselben Leuten die Songs, damit wir das schön ausdehnen können, damit ihr möglichst viel Input habt in der ESC Pre-Saison, damit einem nicht langweilig wird. Und das ist ja jetzt gerade auch so die Zeit, in der man gar nicht genug vom ESC bekommen kann. Zumindest geht es mir so. Ich höre den ganzen Tag nur ESC-Lieder, ESC-Podcasts. Ich gucke mir YouTube-Videos an. Mein TikTok-Algorithmus dreht durch und schreit nur noch ESC. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Seid ihr schon so in der Phase?
Ja, also die Songs laufen rauf und runter, egal ob ich putze, was ich relativ selten tue, weil ich es hasse, aber dann Autofahren, alles Mögliche, also das begleitet mich den ganzen Tag und ich bin auch zwischendurch, gucke ich mir die Videos nochmal an und versuche zu analysieren, was muss da nochmal geändert werden, gucke mir die Wettquoten schon mal so ein bisschen an, gucke nochmal in die vergangenen Jahre rein, um so mir den größtmöglichen Überblick zu verschaffen.
Bei dir auch, Manuel?
Ja, auf jeden Fall. Mein YouTube-Algorithmus rastet eher aus als der TikTok-Algorithmus, weil ich schaue mir dann viele Reaction-Videos von anderen Leuten an und da bin ich dann eher unterwegs.
Ja, die Komponente ist ja auch ganz groß, ne? Also ich glaube, es ist dieser Input an die Reaction-Videos, der hat sich verzehnfacht in den letzten Jahren. Naja, Leute, was ich euch nochmal fragen wollte, das haben wir nämlich bis jetzt auch jeden gefragt, der hier Gast im Podcast war. Man konnte es schon ein bisschen raushören. Wenn wir mal diesen Gesamtcontest betrachten, 2025. Es gibt ja ohne Frage Jahrgänge, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, die einfach nur grandios waren. 2015, 2018 meiner Meinung nach. Und auch eben dieser Loreen-Kerje-Jahrgang, wo es ja wirklich sehr, sehr mega viel Input gab. Viele sagen jetzt, dieser Jahrgang ist schwach. Seht ihr das genauso?
Schwach? Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde ihn anders. Also er fühlt sich anders an, der Jahrgang. Ich meine, in den anderen Podcasts hat man ja schon mal gehört, dass ich außerhalb vom ESC eher so in die elektronische Richtung, was Musik angeht, gehe. Das ist dieses Jahr verdammt viele Songs, finde ich. Also die alle irgendwie schon so angehaucht und in die Richtung gehen. Und irgendwie fühlt sich dieser ESC-Jahrgang, ja, anders an, wie ich gerade schon gesagt habe. Also nicht unbedingt schlecht, würde ich jetzt nicht sagen.
Also du bist jetzt niemand, der sagt, dass dir dieser Jahrgang nicht gefällt. Also du bist schon drin im Thema.
Ja.
Ja, Jasmin, was sagst du?
Also vor Amsterdam hätte ich gesagt, boah, ja, ist kein guter Jahrgang, finde ich nicht gut. Nach Amsterdam habe ich dann meine Meinung tatsächlich nochmal geändert. Also es ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit den Jahrgängen, wo du ein Brett nach dem anderen hast, definitiv nicht. Ich finde aber doch mittlerweile erstaunlich viele Lieder gut, die mir Spaß machen, die ich oft höre. Von daher würde ich sagen, es gab schon mal so in den vergangenen Jahren welche, die ich schlechter fand. Also mich sprechen da ziemlich viele Songs mittlerweile auch an. Also er ist jetzt so im guten Mittelfeld, er ist nicht schlecht, aber natürlich auch kein grandioser Jahrgang. Und Entschuldigung mal bitte, wie zutreffend ist denn zum 69. ESC diese Auswahl? Also ich meine, sorry, also das ja. Muss schon gut sein.
Aber die entscheidende Frage, die sich jetzt hier noch stellt, ist der 69. Jahrgang, was wäre passiert, wenn man Selma Löw dabei gewesen wäre?
Dann wäre ich richtig ausgerastet, natürlich. Ich wollte das auch. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist er es nicht? Aber gut, dann halt nicht.
Ja, manchmal kommt es anders als geplant. Ich bin tatsächlich, nachdem wir in Amsterdam waren und uns das Pre-Concert angeguckt haben, tatsächlich viel, viel gehypter als vorher. Man kriegt doch durch solche Veranstaltungen, das sagen wir ja in jedem Jahr auch, wieder eine ganz andere Connection zum Jahrgang, zu den KünstlerInnen und so weiter und so fort. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr weit gebracht und wir gucken mal, ob sich das jetzt bestätigt. Denn wir vergeben natürlich wieder Punkte. Heute im Songcheck die Länder Österreich, UK, Griechenland, Litauen, Malta. Zum Schluss möchten wir auch sehr, sehr gerne einmal wissen, was ihr vom deutschen Beitrag haltet. Und wir werden noch was ganz Schönes machen. Ich habe das mit unseren letzten Gästinnen aus dem Office auch schon gesagt. Wir nutzen die ESC-Saison ja auch, um einmal wieder oberflächlich zu sein. Political Correctness über Bord geworfen und in diesem sexy Jahrgang durchaus auch vertretbar. Wir küren heute noch die schönste Frau des Jahrgangs. Und zwar machen wir das wie damals, vor zwei Folgen, als wir den schönsten Mann gekürt haben. Und zwar habt ihr jetzt die Chance, Frauen aus dem Jahrgang 2025 zu nominieren. Johannes war der Männerspezialist in der vorletzten Folge. Ich darf die schönste Frau küren. Das heißt, drei Vorschläge gerne an mich. Und ich habe dann ungefähr jetzt eine Stunde Zeit, um mir zu überlegen, wer die schönste Frau des Jahrgangs denn werden darf. Ich habe es vorhin schon erwähnt, vielleicht habt ihr euch schon überlegt, wen ihr ins Rennen schicken wollt. Bitte.
Ja, ich habe mich für Nina Zizic entschieden, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Wunderbar ausgesprochen. Danke. Also die Teilnehmerin aus Montenegro kommt schon mal mit ins Teilnehmerfeld. Ja. Weiter geht's.
Ich fand Sisal sehr attraktiv.
Also die Interpretin aus Dänemark, ja.
Richtig.
Gut, Nominierung akzeptiert. Johannes, was sagst du?
Dann schicke ich Luan aus Frankreich ins Rennen. Die hat irgendwie einen ganz besonderen Blick. Also ich finde, die hat irgendwas Faszinierendes in den Augen.
Ja, gut. Ich werde gleich mal ein bisschen googeln, mir die Promo-Fotos auf eurovision.de angucken und dann zum Ende der Folge eine Entscheidung treffen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, das sind so ein paar kleine Quatschthemen, die wir natürlich hier auch behandeln im Podcast. Wer uns hört, der weiß das, der muss damit klarkommen. Aber jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens. Seid ihr bereit? Können wir die nächsten 5 Songs gemeinsam checken?
Ja!
Jawohl!
Dann los.
Johannes Pietsch oder auch kurz JJ wird Österreich dieses Jahr beim ESC in Basel vertreten. Der 2001 geborene Sänger, der sowohl österreichische als auch philippinische Wurzeln hat, ist unter anderem auch Content Creator. Aber in Österreich ist er gar nicht aufgewachsen, sondern in Dubai. 2016 kehrte er mit der Familie zurück und besuchte dort die Operschule in Wien. 2020 nahm er übrigens an The Voice UK teil. Er wollte eigentlich an The Voice of Germany teilnehmen, verpasste jedoch angeblich den Anmeldeschluss. JJ wurde in einer internen Auswahl für Österreich ausgewählt und schlägt durchaus operesque Töne an. Ob diese operesken Töne dann auch in Basel Anklang finden? Wir werden sehen. Für Österreich JJ mit Wasted Love.
Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Zum Anfang dieser Folge schon ein ganz großer Favorit im Jahrgang. Zum Stand jetzt befinden wir uns Mitte April in der Aufnahme. Schweden in den Wettquoten auf Platz 1, direkt dahinter. Dann Österreich, JJ mit Wasted Love. Haben wir es hier vielleicht mit dem Gewinner des Jahrgangs zu tun? Manuel nickt schon und schließt genießerisch die Augen. Bitte sehr.
Ja, also ich finde diesen Song genial. Diesen Break am Ende des Songs finde ich richtig cool. Das wertet das alles nochmal auf. Auch den Operngesang. Ja, ich habe dieses Lied gehört und es hat mich sofort mitgenommen und eingefangen. Und ja, genau.
Auch frage ich dich direkt nochmal, obwohl ja auch Stimmen laut werden, die sagen, das ist ja sehr angelehnt. Oder sagen wir mal andersrum. Hätte es vielleicht Nemo als Gewinner nicht gegeben im letzten Jahr, hätte Österreich vielleicht was anderes geschickt. Wurde da ein Trend gesetzt oder kopiert?
Das verstehe ich und sehe es auch irgendwo so. Ich würde eher sagen, es wurde vielleicht ein Trend gesetzt und nicht so negativ. Aber hätte es Nemo nicht gegeben, wäre dieser Song wahrscheinlich nicht so performt worden. Das kann ich mir vorstellen. Aber nichtsdestotrotz finde ich ihn deswegen trotzdem gut.
Okay. Also es gibt ja auch manchmal Jahrgänge, wo man sagt, oh, wir haben es hier mit einer Kopie zu tun oder sowas. Ich empfinde das auch nicht so. Ich glaube tatsächlich, man hat so ein bisschen diesen operesken Gesang wieder zurückgebracht zum ESC. Den gab es ja auch schon immer und der kam ja auch immer wieder. Naja, aber so ein Jahr nach dem Sieg ist es ja, ne, ähnlich, ich sehe es immer ähnlich wie Kerje 2023 Zweiter geworden. Im letzten Jahr hatten wir Baby Lasagna, da sehe ich zum Beispiel auch Parallelen. Oder Joost Klein, diese ganzen verrückten Männer. Egal. Jasmin, was sagst du zu Österreich?
Also, erstmal verstehe ich nicht, warum sagen, dass das alle ein Favoritensong ist. Also nicht, weil ich den nicht mag, sondern ich verstehe nicht, es gibt so viel andere Auswahl, was, sag ich mal, früher mehr gepunktet hat, irgendwie auf der Welt, als so ein Song. Deswegen frage ich mich gerade, warum ist das gerade so, warum hat er den Titel Favoritensong? Ich persönlich mag ja solchen Gesang sehr, das wisst ihr auch, ihr kennt mich ja schon auch eine Weile.
Ja.
und ich mag solchen Gesang sowieso sehr gerne, weil ich das einfach schön finde, wie das klingt. Finde das auch spannend, wie Manuel gesagt hat, dass da auch so ein Break drin kommt. Also, dass man sagt, man verbindet mal was Klassisches dann mit was Modernem. Das macht es ja auch interessant. Und ich finde, zu dem, was du gerade gesagt hast mit der Kopie, ich glaube eher, dass ein Trend gesetzt wurde. Wenn man mal zurückdenkt, dass Conchita Wurst ja auch, also der Song war ja jetzt auch kein Popsong, sondern sie hat ja auch mit hohen Tönen und mit so einer Klangfarbe gesungen. Es scheint ja auch Österreich zu liegen. Also es scheint ja jetzt nicht so, okay, wir machen das mal eben nach. Also ist so mein Gefühl. Ich finde ihn einfach toll. Mich hat er auch emotional abgeholt. Ja, also dürfte ich mehrmals 12 Punkte vergeben, wäre das auf jeden Fall auch ein Song davon.
Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe es ein bisschen anders als ihr in Richtung Kopie. Ich finde, man orientiert sich hier schon sehr stark an Nemo. Es ist nicht nur eine Trendsetzung für mich, es ist auch eine starke Orientierung daran, was ich aber auch gar nicht negativ bewerten möchte. Ich finde, der Song hat was und wird beim häufigen Hören besser. Und was man so sehen konnte, / eher hören konnte bei Vorkonzerten, das hört sich schon sehr, sehr gut an bei Live-Auftritten. Ihr könnt da sicherlich, habt dann noch ein viel besseres Bild als ich jetzt, aber was man auch so auf Video sehen konnte, war die Stimme grandios. Also da bin ich sehr gespannt, was mich so ein bisschen skeptisch macht für ganz, ganz, ganz vorne, Platz 1. Was macht man performance-technisch, dass das so einzigartig wirkt? Also Nemo hatte ja auch eine sehr einzigartige Performance, muss man auch irgendwo sagen. Wie will man dies hier umsetzen? Da bin ich noch, versteht mich nicht falsch, ich bin sehr sicher, dass der Song Top 5 geht. Absolut. Aber für ganz vorne, ich weiß es nicht. Kriegt man so viele Leute als Televoting dann dafür, dass sie dafür voten? Also Juryvoting erwarte ich ihn sehr, sehr, sehr weit oben.
Ich denke, das ist relativ gesetzt, wenn das stimmlich so umgesetzt wird. Und in Amsterdam haben wir es ja gehört, das ist durchaus möglich. Dann, glaube ich, steht da, was die Jury betrifft, eigentlich relativ wenig im Wege. Größter Konkurrent ist aktuell Schweden. Großer Vorteil, den Österreich aktuell hat. Man kann genau sehen, was Schweden liefern wird und sich daran orientieren, dann was die eigene Performance betrifft, um sich möglichst davon zu unterscheiden, denke ich mir.
Also er wird keine Sauna aufbauen.
Nee, das wäre kontraproduktiv.
Wisst ihr, woran er mich so ein bisschen auch vom Aussehen und von der Größe erinnert? Für Bulgarien angetreten. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Christian Kostov, Beautiful Mess. So ähnlich könnte ich mir das auch in dieser Videoeinstellung vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen mit irgendwie Nebel oder irgendwas so gearbeitet wird, was so videomäßig irgendwie eingeblendet wird. Bei ihm war es jetzt irgendwie Blitz oder sowas, was, wenn ich da nochmal zurückdenke. Aber dass man mit solchen Effekten vielleicht arbeitet. Also er bleibt vielleicht weiterhin in Schwarz gekleidet. Die Stimme soll ja wahrscheinlich auch im Vordergrund stehen, was ja auch Sinn macht, weil er es einfach perfekt singen kann. Und dann irgendwie mit, ja, unterstützt mit schönen Effekten.
Ich erwarte auf jeden Fall Großes. Ich erwarte gute Kameraschnitte, wie du sagst, irgendwas Mysteriöses, irgendetwas, was die Dramatik des Songs hervorhebt und dann den Refrain mit dieser Opernstimme. Ich erwarte da ganz, ganz viel. Und vor allem, es wird ja nicht nur Nemo gecovert, sondern dann ja auch österreichischer Vorgänger Carlin kommt zum Schluss ja auch nochmal. Und dann wird nochmal ordentlich losgeballt. Ja, das ist ja so, Johannes. Also da hat man sich halt an der besten Titel des letzten Jahres nochmal orientiert. Und da nochmal ordentlich Rave hinten dran gemacht.
Übrigens auch in Amsterdam war und einfach nur zauberhaft, ne?
Genau, wir haben sie alle gesehen. Was ich finde, ist, Österreich ist mittlerweile eine sehr verlässliche Quelle für gute ESC-Musik. Auch nochmal der Beweis dafür, dass es einfach sehr, sehr lange braucht. Österreich hat das, hat diesen Stempel noch nicht lange, aber da kommt mittlerweile jedes Jahr etwas Besonderes. Und das finde ich sehr, sehr gut. Österreich ist so langsam mein neues Zypern, habe ich das Gefühl. Ich finde diesen Song nämlich sehr, sehr gut. Und zwar, das Geheimnis ist, finde ich, der packt dich ab Sekunde 1. Wenn auch der Text, der ist einfach geil. I'm an ocean of love and you're scared of water. Und ich denke mir so, ja, so, gib's mir. Also ich will jetzt mitleiden. Das ist wirklich so verletztes Herz und ich kann es direkt verstehen. Und ich liebe, liebe, liebe das. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut. So, ich hatte schon wieder nicht genug 10 Punkte, um dieses Lied ausreichend zu honorieren.
Und was ich so krass finde, weil ich hätte nicht gedacht, dass du den Song so gut findest.
Oh doch, es ist einer meiner Lieblingssongs.
Also das finde ich krass, das hätte ich nicht gedacht.
Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die dieser Song ausmacht. Ich glaube, es ist ja gar nicht so unbedingt deine Richtung mit dem operesken Gesang. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, die Qualität des Songs, die es ausmacht. Ne?
Ja, aber es ist ja aber auch kein Opernsong. Es ist jetzt nicht ganz, hier von ganz früher wird auch noch auf jeder ESC-Party gespielt, La Voix aus Schweden damals, wo wirklich nur...
So, aber das ist ja nicht La Forza oder sowas.
Also das ist es auch nicht, obwohl ich das ja auch gut fand. Also ja. In so einem richtigen Kontext, wenn es das eine opereske Lied von 37 ist, dann, ich kenne eigentlich kaum einen, der sagt, ich höre nur Oper.
Selbst ich nicht. So, meine eine Hälfte ist so Metal und die andere so.
Ja.
Jetzt möchte ich von euch über eine definitive Aussage. Gewinnt dieser Song den Eurovision Song Contest?
Nein.
Ja. Ich sag auch ja.
Ich glaube auch eher nein.
Okay, dann aber schnell die Alternative hinterher. Wer wird stattdessen den ESC gewinnen? Aktuell, wenn ihr es jetzt raten müsstet. Oh. Schweden?
Schweden.
Ja. Ja.
Ich glaube, das kombiniert. Es ist so kreativ in der Bühnenumsetzung und so eingängig. Und es ist Schweden, drei Komponenten zusammen. Ich glaube, das geht.
Ja, gibt es denn noch einen dritten Song, den man ins Rennen schmeißen könnte?
Ich glaube, dass wir etliche Songs noch haben, die gewinnen können. 4 bis 5 Songs sehe ich. Ich würde Frankreich nicht abschreiben. Ich würde auch die Niederlande nicht komplett abschreiben. Die sind für mich Außenseiter, aber die würde ich nicht komplett abschreiben und Israel auch nicht.
Also ich könnte mir tatsächlich Frankreich noch vorstellen und da sehe ich dann einen ganz klaren Vorteil tatsächlich für Schweden, weil Österreich und Frankreich, finde ich, ist eher so eine Bubble von den Leuten, die abstimmen. Das könnte der Vorteil für Schweden sein. Allerdings sind alle anderen Lieder, die nicht gewinnen werden, Spaßlieder. Und auch die könnten dann Schweden wieder die Punkte klauen. Und ich denke, Österreich wird vorne liegen, was das Jury-Voting betrifft. Also das kann, da kann das alles passieren. Ich auch. Was es ja spannend macht für uns. Das ist ja die Hauptsache. Aber mein Tipp jetzt wäre, da bin ich bei Manuel, Österreich wird den ESC gewinnen.
Aber das ist ja auch das Gute irgendwo daran, dass wir es nicht wissen. Hätte Måns Zelmerlöw den Vorentscheid in Schweden gewonnen, hätten wir jetzt schon sagen können, wahrscheinlich macht das.
Ja, das kann sein, ja.
Das ist dies ja das Spannende, dass wir es noch nicht wissen.
Und es kann auch sein, dass sich jetzt nach 2 Wochen meine Meinung dazu auch noch ändert. Da muss man einfach irgendwie, irgendwann fängt man an, alles abzuwägen und dann irgendwie ein Gefühl zu entwickeln, was man meint.
So. Und ich glaube, wenn wir die erste Probe aus Österreich gesehen haben, beziehungsweise aus Basel von Österreich, dann wissen wir vielleicht schon mehr.
Ja, das glaube ich. Oh
ja. Noch sind wir nicht so weit, aber wir sind jetzt an dem Zeitpunkt, an dem Punkte vergeben werden. Jasmin, was sagst du? Wie viele Punkte sind das von dir?
Ich gebe 8 Punkte für Österreich.
Da schließe ich mich doch an und gebe ebenfalls 8 Punkte. Johannes, was sagst du?
Ist für mich ein Grower, aber ich muss die Punkte ja auch relativ frühzeitig jetzt fest haben. Ich gebe 6.
Ja, okay, Manuel?
Ja, in der letzten Podcast-Folge kam ja mein 1-Punkt-Song vor. Und tatsächlich haben wir jetzt meinen 12-Punkte-Song.
Oh. Oh! Das heißt, dein Lieblingssong des Jahrgangs.
Ja, Der hat mich von Anfang an abgeholt und ich war da sofort dabei.
Und auch das hätte ich wieder nicht gedacht. Ich finde das super krass. Ich hätte dir jetzt auch wirklich ein paar andere zugeschrieben, aber nicht den Song. Ich finde, ich liebe Musik. Es ist so spannend. Es ist so unterschiedlich. Es kommt drauf an, irgendwie in welchem Mut man selber ist. Es kommt drauf an, welches Jahr ist, was einem schon passiert ist oder nicht passiert ist. Ich finde, Musik ist einfach so spannend. Es ist schön mit euch, Leute.
Es ist immer auch, in welcher Stimmung einen der Song irgendwo abholt. Es kann von Ballade bis Abtempo ja auch irgendwie alles sein, je nachdem, was man gerade selber auch braucht, ne?
Das stimmt. Gucken wir mal, was Instagram auch abgestimmt hat, denn hier hattet ihr natürlich auch wieder die Chance, euren Senf dazuzugeben. 7,5 Punkte sind das insgesamt, also eine relativ hohe Wertung. Hier schreibt Kalli, meine 12 seit dem ersten Hören. Österreich ist episch, toll und super. Hoffentlich endet es am Ende nicht zu sehr Nemo. Wir sprachen darüber.
Bitte keine Drehscheibe.
Michelle gibt ebenfalls 12 Punkte und sagt, qualitativ das beste Lied in diesem Jahr. Bin bereit für Österreich 2026. Ja, der Weg dahin ist nicht weit.
Das würden wir nehmen, ne?
Haben wir auch schon gesagt, wenn es das wird, dann müssen wir doch mal vor Ort, ne?
Ja, das nehmen wir uns auf jeden Fall vor. Also anrufen, anrufen,
anrufen. Wo wir bei Michelle Hunziger sind, ne?
Ja. Hier gibt es allerdings aber auch noch ein paar kritische Stimmen. Ein User mit dem Nickname Neues aus der Gasse oder aus der Gosse, ich weiß es nicht. Egal, unglaublich schöne Stimme, aber die Kombi ist nichts für mich. Na, da sind wir wieder beim Operesken mit diesen modernen Elementen. Und hier schreibt noch jemand einen Punkt, hartes Cover von Nemo und Malena Ehrmann, von der sprachen wir auch gerade, Schweden. Talent ja, Originalität nein.
Ich finde das aber total fair, ne, was jetzt alle bewertet haben, auch die, die wenig Punkte geben. Das ist total legitim, das irgendwie so zu empfinden. Ich finde, da ist nichts irgendwie... Nee, was nicht stimmt.
Nein, und jeder darf seine Meinung haben. Dafür sind diese Eurolisten Songchecks ja auch da. Und es ist unheimlich interessant zu gucken, wer traut welchem Song was zu und wer wird angesprochen von welchem Genre.
Kommen wir nun zum Vereinigten Königreich. Dies wird dieses Jahr von der Kombi Remember Monday vertreten. Die dreiköpfige Band besteht aus Lauren Bryan, Holly Ann Hall und Charlotte Steele. Diese kennen sich bereits seit 2013 und sind auch zusammen zur Schule gegangen. Ursprünglich traten sie unter dem Namen Houston auf. Diesen änderten sie jedoch im Jahr 2018 zu Remember Monday. Das soll angeblich eine Hommage sein, weil sie sich angeblich immer montags getroffen haben zum Singen. 2019 nahmen sie an der The Voice UK teil und waren im Team von Jennifer Hudson. Im Jahr 2023 kündigten die Bandmitglieder ihren Job, um professionell Musik zu machen. 2025 wurde das Trio dann intern ausgewählt, um UK beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Wir werden sehen, wie erfolgreich das Ganze in Basel wird. Für UK, Remember Monday mit What the Hell Just Happened.
Also nach dieser UK-Logik müssten Johannes und ich Remember Sunday heißen, weil da machen wir immer Podcast.
Remember Sunday, Bernhard. Wird das unser Künstlername für nächstes Jahr dann?
Ja, Untertitel so für unseren Podcast. Ne? Euromission Remember Sunday.
Das wäre doch was, oder? Remember Sunday. Würdet ihr euch auch noch an den Monday erinnern, wenn ihr den Song gehört habt, Manuel?
Also, erinnern, der Song erinnert mich eher so an irgendwelche Girlgroups aus den, ja, Anfang 2000ern. Das gibt mir irgendwie so einen Vibe davon. Und sonst finde ich den halt, ja, er ist halt da. Also, ich finde ihn jetzt auch nicht so auffällig. Vielleicht durch diese Assoziation mit den Girlgroups von damals oder Girlbands oder wie auch immer, wirkt er halt nicht neu, sondern so, ja, hat man schon mal gehört.
Ist das denn gut, dass man das Gefühl hat, man hat den schon mal gehört?
Ich glaube, speziell für diesen Song oder speziell bei mir, glaube ich eher nicht, sondern das ist so, ja, man hat schon mal gehört, skip weiter. So, ohne das böse zu meinen. Das ist halt einfach so.
Manuel, ja. Ich finde, bei diesem Lied kann man es auch mal böse meinen.
Okay. Wirklich. Okay. Bernhard ist noch im Sugar Babes Trauma, Jasmin. Was sagst du zum Song?
Okay, pass auf, Leute, das ist völlig kurios, ja? Ich fahre zu Amsterdam hin und denke mir, was soll dieser Scheiß-Song eigentlich? Und denke mir so, was für ein Müll. So, dann bin ich in Amsterdam. Dann höre ich natürlich, dass diese drei zauberhaften Damen Musical-Darsteller sind. Punkt Nummer eins, liebe ich. Ja, Punkt Nummer zwei, sie haben, jetzt mal ganz im Ernst, das könnt ihr nicht abstreiten, die Mehrstimmigkeit sowas von perfekt gesungen. Also das war richtig gut. Das, was mich stört an dem Song, ist, der macht mich unruhig. Also der ist richtig, das weiß ich nicht, also der ist so... Ja, dadurch, dass der halt so viele Wechsel drin hat, macht mich das nervös. Aber irgendwie finde ich sie schon wieder süß. Ich glaube, ich bin nicht objektiv.
Bernhard genauso wenig, deswegen mache ich einfach weiter. Wir geben ihm mehr Zeit.
Sein Gesicht ist grandios. Wenn ja. ihr das sehen könntet, traue ich mich schon gar nicht mehr
weiter zu sprechen. Eigentlich müssten wir dieses Gesicht abfotografieren und auf Instagram hochladen. Bernhard beim Songcheck.
Also, ja... Mach du erstmal. Also ich bin wir. Na, mach du erstmal.
Ich muss tatsächlich sagen, ich finde den Song eher so mau. Also er tut mir nicht weh, aber ich finde diese Brüche so komisch, als wenn man irgendwie dieses What the hell just happened? Ich finde, das passt irgendwie alles und nicht so ganz so zusammen. Für mich fehlt in diesem Song so ein bisschen dieser ausgeklügelte Plan. Und vollends überzeugen mich die drei tatsächlich leider nicht. Bernhard?
Ich habe mich wirklich nicht auf UK im Songcheck gefreut, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir höchste Mühe gegeben, gute Argumente zu finden, warum Lettland eine Berechtigung hat, diesen Song zu schicken, warum das Litauen hat, warum Portugal das hat. Hier fällt mir wirklich gar nichts ein. Nichts.
Aber eigentlich
rechtfertigt diesen Song. Ich bin so enttäuscht. Unglaublich. Ich mag es. Also ich finde es einfach nur doof.
Aber kurz mal festgehalten, Bernhard. Eigentlich hat UK sehr viel richtig gemacht. Einen Song zu schicken, der klingt wie Anfang der 2000er. Eine Girlband zu schicken. Eine dreiköpfige Girlband zu schicken. Aber ist es weder Tommy Kitten noch die Sugar Babes geworden?
Also, das klingt nicht wie Anfang der 2000er, Johannes. Wir sind bald auf einem Sugar Babes Konzert. Da wirst du mal hören, wie Girlbands Anfang der 2000er klangen. Nämlich gut.
Ja, das stimmt.
Das klingt nicht gut.
Ja.
Der Song klingt nicht gut, aber gesanglich waren sie nicht schlecht.
Ja, das ist aber irgendwie so versucht und nicht gekonnt, wenn der Song am Ende gar nichts taugt.
Also, okay, er möchte da auch nichts Positives dran finden. Nee. Lassen wir das einfach.
Also, ich finde, wie sage ich das denn? Natürlich können die singen. Natürlich haben sie auch jahrelang, weil sie schon als Kinder miteinander montags gesungen haben, Harmonien, die sie präsentieren können. Aber dann hört es einfach auf. Es ist, wenn ich schon das Musikvideo sehe, ich reg mich echt selten so über ein Lied auf. Oh, wir wachen auf und haben ein Hangover und wir haben Rokoko-Kleider an und die eine hat eine Toilette auf den Arm tätowiert. Was ist nur passiert? Nein, auf gar keinen Fall. So sehe ich auch nicht aus, wenn ich ein Hangover habe. Also ich will euch nicht sagen, wie das aussieht.
Leute, aber das wollt ihr auch nicht sehen, glaubt
nein.
mir.
Nein, und das ist wirklich oft passiert in meinem Leben. Da wache ich nicht im Rokoko-Kleid bestens geschminkt mit einer Lockenfrisur auf und denke mir so, ups.
Aber es wäre lustig, wenn du das mal probieren würdest.
Nur nackt in Vegas.
Nein, aber wirklich, ich will das jetzt wirklich mal bewerten, weil ich das eine Frechheit finde, dass UK, und das, wie oft haben wir das schon gesagt, unseren Podcast gibt es gar nicht so lange, ein Land, die besten SängerInnen, die besten Songs, die beste Musikindustrie ist UK. Und was machen sie? Sie schicken Remember Monday mit so einem, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen kann. Es ist so, sind so drei Songs in einem, was für den ESC noch in Ordnung ist, aber dann wirklich auch Elemente, oh mein Gott. Und ich finde auch, Entschuldigung, die können vielleicht singen, die Damen, aber die haben überhaupt keine Präsenz. Die grinsen in die Kamera, als wäre das ein Video, das du so für so einen für so ein Schulprojektfilm, also das ist, das, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass die sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir holen jetzt das Beste aus uns allen raus für den ESC. Das ist doch nur so eine halbgare Sache, finde ich ganz blöd. Dann so Disco-Kugel, Bilderrahmen, My Cup of Tea, da kommt es mir, nee, weiß ich nicht. Ich will gar nicht ungerecht sein, weil das sind Künstlerinnen, die sich, aber ich kann, weiß ich nicht, ich muss rausrasten.
Bernhard gerade. Ist so in seinem Range, was ich bei Albanien hatte. Also ich bin froh, dass du auch einfach ausgerastet bist.
Ja, aber Albanien bringt etwas, das kannst du ja mit der Kultur verbinden. Mhm. Und wenn du die Musikkultur aus Großbritannien nimmst, was haben die für geile Künstler? Und selbst, wenn die nicht kriegen, weil die nicht zum ESC wollen, weil sie dort nicht versagen wollen, weil das oft passiert ist, könnte man aber einen Song nehmen von solchen Menschen, damit wenigstens der Song gut ist. Ich bin auch überhaupt nicht mit der Konstellation dieser Mädchen einverstanden. Die wirken so blass zusammen. Und ich finde, das sind tolle, Entschuldigung, Hochzeitssängerinnen vielleicht oder auch in so einer Castingshow als Element und dann werden die da Vierte, bin ich mit einverstanden, aber niemals, du kannst mir doch nicht sagen, du wählst die aus und denkst, die werden erfolgreich beim ESC, die werden Letzter werden. Das sage ich jetzt hier mit Ansage. Ich bin mir bei Österreich nicht so sicher wie bei der Tatsache, dass UK Letzter wird und entweder vom Publikum oder von der Jury auch mit 0 Punkten.
Also ich muss sagen, das, was du sagst, das ist ja über Jahre schon tatsächlich so, dass UK sich da nicht gut genug Gedanken macht. Die Frage ist, wollen sie es vielleicht auch einfach nicht?
Weiß ich nicht. Ich habe wirklich, also Olli Alexander im letzten Jahr konnte ich nachvollziehen. Davor war es mehr Müller, das habe ich geliebt. Das war auch trashig, das war auch überhaupt nicht perfekt. Aber es hatte irgendwie so einen ESC-Charakter. Hier sehe ich das überhaupt nicht. Und dann sind wir in diesem, oh, dann singen die so doofe Sachen. Freedom, I want to kiss a stranger, oh.
Das war wahrscheinlich so eine Sache, im 19. Jahrhundert wäre das wahrscheinlich skandalös gewesen.
Also Taken by a Stranger ist da deutlich sinnvoller.
Ja, und das ist jetzt schon deutlich länger her. Also
diese Mädchen, die werden doch einen Herzinfarkt kriegen, wenn die dann wirklich auf Obszönitäten wie Mirjana Conte oder Erika Finkmann treffen.
Wenn die erst einen Milchshake trinken sollen. Was
Oder am besten so in diesem Sandwich aus Erika Finkmann und Mirjana Conte laufen sie dann am besten noch.
Also ich muss mich mal kurz abregen. Ich finde, das ist mit Abstand das schlimmste Lied im Contest. Ich kann es nicht haben.
Du kannst es nicht glauben.
Das heitert mich jetzt auf.
Manuel, holen wir dich nochmal zurück ins Leben hiermit.
Alles gut.
Du sitzt ganz entsetzt im Stuhl. Kannst du das nachvollziehen?
Eher, wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat schon gehört. Man kann es weiter skippen. Man muss es jetzt nicht unbedingt weiter verfolgen. Ich würde mich da gar nicht so drüber aufregen. Das ist nicht gut für den Puls.
Das ist ja leichter gesagt als getan. Aber ihr habt mich ja nicht ausreden lassen. Ich habe ja noch eine. Ich weiß, das ist auch schwer. Aber eine positive Sache habe ich gefunden. Der Slogan des ESC ist ja dauerhaft United by Music, aber gäbe es Jahr für Jahr einen, wäre What the Hell Just Happened ein sehr guter Slogan für den Jahrgang 2025.
Das stimmt.
Das unterschreibe ich auch.
Dann kommen wir doch zur Punktevergabe für den Song. Jasmin?
Traue ich mich schon fast gar nicht zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Okay, 6 Punkte.
Ich gebe 5. Manuel, wie viel gibst du?
4.
Und bei Bernhard?
Brauchen wir, glaube ich, nicht überlegen. Gäbe es 0 Punkte.
Rufen wir das alle zu dritt gleichzeitig, wie viele Punkte Bernhard gibt? 1, 2, 3.
1!
Und das fand ich aber süß jetzt. Jetzt bin ich aber auch drüber weg. Freedom! Ja, es tut mir auch leid.
Aber ist ja auch nicht das erste Mal, dass du dich darüber aufregst, dass UK das nicht... Also, verstehe das ja, das ist ja...
Da kann man doch mehr erwarten.
Ja, du hast vollkommen recht. Es wäre genauso, wie wenn Schweden ständig sowas Laues bringen würde.
Das tun sie dieses Jahr in meinen Ohren übrigens auch.
Ja, ja.
Mir tut es auch leid, denn es gibt tatsächlich auch Leute, die das gut finden und diese Leute hören auch diesen Podcast. Ich respektiere das natürlich. Ich hatte jetzt mal meine 5 Minuten. Ihr kennt das von Johannes schon, der hat das häufiger... Jetzt war ich mal an.
Wo ist die Flasche Moroccan Oil, die ich auf Bernhard werfen kann?
Ach, ist das mal wieder heute schlimm und ich liebe es. So, 4,9 Punkte gibt es auf Instagram von allen, die mitgemacht haben. Es gibt gute Kommentare. Bayerboy schreibt zum Beispiel, ich gebe 8 Punkte, chaotisch, aber gut. Ich akzeptiere das. Und Annalena schreibt 10 Punkte, absolutes Guilty Pleasure dieses Jahr. Gut, Annalena, kann ich mich mit anfreunden. Ja, dann gibt es Leute aus dem Ein-Punkte-Club. Den gründe ich jetzt. Und zwar ist es einmal Peter, der sagt, letzter Platz für mich, Hassbeitrag. Ein Punkt, er null, ganz schlimm. Das respektiere ich auch. Und in der letzten Folge hatten wir Tante Marianne liebt den ESC, die den besten Kommentar beigesteuert hat und diesmal auch wieder ein sehr amüsanter Boykott BBC Serving Langeweile.
Sehr gut. Wenn sie nicht schon den besten Kommentar der Folge gehabt hätte, der wäre es auch gewesen.
Ja, und ich finde, das ist auch das Totschlagargument an letzter Stelle. Da sendet man so eine Grütze und beschwert sich gleichzeitig noch über einen der besten Songs des Jahrgangs, dass der noch zensiert wird. Unglaublich!
Ich glaube tatsächlich, im Endeffekt hat es Malta geholfen.
Reden wir gleich drüber, aber erstmal weiter.
Griechenland schickt in diesem Jahr die Sängerin Klavdia ins Rennen. Die Griechin mit pontischen Wurzeln wurde 2017 bekannt, als sie bei Got Talent in Griechenland teilnahm. Außerdem hatte sie 2018 schon ESC-Bezug, nämlich als sie bei The Voice of Griechenland teilnahm und im Team von Helena Paparizou landete. Kurz nach der Castingshow bekam sie einen Plattenvertrag bei Panic Records, die in ESC-Kreisen durchaus bekannt sind. Eleni Forera lässt grüßen. 2023 versuchte sie dann schon zum ESC zu fahren, scheiterte jedoch gegen Viktor Vernitsios. Sie ließ sich davon aber nicht entmutigen und gewann den griechischen Vorentscheid mit dem Song Asteromata. Wie es nun im Mai für Klavdia laufen wird? Abwarten. Für Griechenland Klavdia mit Asteromata.
Unheimlich interessant immer, wenn wir über Griechenland sprechen. Griechenland war in den 2000ern ja eine Bank, auf die man bauen konnte. Ich vergleiche es so mit Schweden. Das war früher, finde ich, Griechenland. Immer richtig typisch griechische Musik. Immer ein riesiger Favorit, natürlich auch durch bestimmte Länder, die dafür abgestimmt haben. Ist das in diesem Jahr auch so, Jasmin?
Ich glaube nicht, dass das in diesem Jahr auch so ist. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Also mit diesem Song habe ich mich auch noch nicht so wirklich ausführlich beschäftigt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also der ist jetzt nicht schlecht und ich mag ja auch, wenn diese Klänge so sind, wie sie sind, aber ich finde auch da wieder relativ schlechten Zugang.
Hast du einen besseren Zugang gefunden, Manuel?
Nicht wirklich. Tatsächlich. Es ist halt wieder so eine Ballade. Vielleicht finde ich da doch ein besseren Zugang zu als in der letzten Podcast-Folge Montenegro. Aber es ist auch wieder so, es plätschert dahin und das hat mich auch nicht gecatcht.
Vielleicht sind Balladen auch einfach raus für uns im Moment, ich weiß nicht.
Ja, für mich waren sie schon immer raus, wenn man mich schon länger hört.
Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, dass wir diese riesig geile Ballade, wie was ich 2014 wir gehabt haben, da gab es ja etliche, dass wir die einfach im Moment nicht kriegen. Also die sind für mich alle qualitativ nicht so hochwertig einzuschätzen und für mich ist dieser Song kein Unterschied. Ich hab wirklich gedacht, als der Song rauskam, ich war eher Favorit des anderen griechischen Beitrags, der zweite wurde dann im Vorentscheid. Aber ich dachte, vielleicht schaffe ich das, mir den schön zu hören, dass das einer meiner Lieblingssongs des Jahrgangs wird. Und beim Hören muss ich sagen, vielleicht entwickelt sich das. Und ich muss tatsächlich sagen, es entwickelt sich in die gegengesetzte Richtung. Ich finde den Song, umso häufiger ich ihn höre, umso schlechter finde ich ihn.
Und die Frage ist ja, also ich sehe das ähnlich, kann man die Botschaft dieses Songs aufnehmen? Denn Klavdia widmet den Song allen Menschen, die jemals ihre Heimat verlassen mussten. Das hat ja einen total ernsten Hintergrund, angelehnt an die Pontusgriechen, die im 20. Jahrhundert vertrieben wurden. Das Ganze hat also einen total seriösen, ernsten Hintergrund. Ich tue mich aber schwer, ich weiß nicht, wie es euch geht, diese Thematik aufzufassen. Ich kann in der Präsentation nicht erfassen, worüber sie singt.
Aber das hatten wir ebenfalls auch schon in dem vorherigen Podcast, in der vorigen Podcast-Folge, was du sagtest in Montenegro. Vielleicht haben wir alle wirklich keinen Zugang im Moment dazu, zu den Balladen, beziehungsweise sind die nicht mehr so glaubwürdig, wie vielleicht andere Balladen früher mal waren.
Für mich fehlt auch hier das Gefühl komplett. Also ich merke nicht, dass bei mir irgendwas ankommt. Also wie gesagt, bei einer Ballade kann es ja auch an einem selber liegen, aber für mich kommt nichts an. Also es ist einfach alles, diese ganze Aufmachung des Ganzen ist für mich nicht ansprechend. Und ich möchte das mögen. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne Balladen hört. Und bei mir kommt nichts. Und vor allen Dingen, was mich so gewundert hat, dass für meine Ohren dieser Song immer schlechter wird. Das finde ich halt das Verwunderliche.
Und es gab, ich sehe eine unheimliche Parallele auch in der griechischen ESC-Geschichte. Ich weiß auch noch nicht mal, wie das Lied hieß, weil das, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das war der Fuego-Jahrgang 2018. Da weiß ich nur den einen Song. Aber Griechenland schickte im selben Jahr, flog im Semifinale raus, eine Frau, die hatte sich die Hand blau angemalt.
Ja.
Und die hatte auch einen griechischen Song mit einer ganz großen Bedeutung. Und keiner hat es verstanden in diesem Jahrgang. Ich sehe total große Parallelen. Ach, wie ging der? Na, na,
na, na, na. Also Bernhard, da möchte ich mal einhaken. Ich fand den Song wirklich gut. Also
Ja, es ist ja auch, also die Frage ist ja auch, ob man den Song gut findet oder das auch dahinter zu verstehen. Es gibt oft Songs, die man gut findet, aber kommt dann auch das rüber, was man damit aussagen möchte. Also das hat ja dann auch ein bisschen mit authentisch sein zu tun.
Genau, und man kann ja den Song auch gut finden und ich finde den jetzt auch gar nicht schlecht aus Griechenland, aber der ist jetzt nicht unter den 3 Songs in diesem Semifinale, für die ich dann vielleicht auch anrufen würde. Und dann wird es ja kritisch, wenn man jetzt mal die Konkurrenz betrachtet. Also andere Frauen im Jahrgang sind ja Mirjana Conte, das ist Erika Fickmann. Eine gleiche Ballade gibt es auch noch aus Montenegro, ne, wenn das so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Griechenland wird es definitiv nicht einfach haben, sich fürs Finale zu qualifizieren. Ich habe mir als allererstes aufgeschrieben, Finale in Gefahr.
Sehe ich ähnlich. Ja. Also ich glaube, damit kann man richtig auf die Nase fallen, gerade da die Jurys nicht in den Halbfinals abstimmen.
Ja, kann ich auch unterschreiben. Sehe ich dieses Mal auch in Gefahr. Normalerweise war das immer so ein Land, wo ich sagte, oh, ich muss mich zwischen 2, 3 Ländern noch entscheiden, die ich weiterwähle. Griechenland ist definitiv dabei, weil die werden immer gewählt. Sehe ich dieses Jahr auch sehr gefährdet.
Ja, und Fürsprecher Zypern ist im ersten Semifinale, also da fehlen schon mal von vornherein 12 Punkte vom Televoting. Aber wir wären nicht Eurovision, dein ESC-Podcast, wenn wir nicht noch den ein oder anderen Tipp hätten für die Bühne, damit es vielleicht doch noch klappt. Ich fange auch direkt an, denn was mich am allermeisten stört an diesem Song, den ich schön finde, ich finde die griechische Sprache schön, ich finde Klavdia ist eine wunderschöne Frau, aber für mich passt Song überhaupt nicht zur Optik. Diese riesige Brille, das ist jetzt, ich möchte sie damit nicht angreifen oder degradieren oder irgendwas. Die sieht aus wie eine amerikanische Pornodarstellerin der 2000er. Doch, wirklich. Als wäre die Brille so ein Accessoire.
Ja. Jetzt wissen wir, was du in den 2000ern so getrieben hast. Ne? Okay.
Das ist kein Geheimnis.
Nein, aber ich finde, die lenkt ja im Prinzip vom eigentlichen Thema ab. Dann sollte sie eine dezentere Brille tragen. Aber diese Brille, dann denkt man, was will sie uns denn jetzt damit sagen, statt mich vielleicht mit dem Song eigentlich zu beschäftigen? Ja, es lenkt davon ab.
Ja, also das ist für mich etwas, das gibt so einen Bruch in das Ganze. Das ist eine wunderschöne Frau, ihr steht die Brille auch bloß, das passt nicht zum Song. Also es sieht, also versteht
hätte sie jetzt eine Abtempo-Dance-Nummer gesungen, hätte man gesagt, ja okay, dann mach das. Irgendwas modern klingendes.
Eine Abtempo-Dance-Nummer mit der Brille geht auch nicht.
Ihr versteht, was ich meine. Wenn es jetzt irgendwie ein fröhlicher Song gewesen wäre, der sehr locker, leicht daherkommt, wäre alles okay gewesen. Aber ich finde, bei so einem Schweren, das ist schon sehr, sehr auf die Nase irgendwo alles.
Ich habe ehrlich gesagt keinen Tipp, weil ich mich mit dem Song nicht so befasst habe. Ich habe keine Lösung. Sorry.
Ich hoffe einfach, dass sie auf der Bühne im Mai das alles anders machen und ich nach der ersten Probe so, oh, ist doch gut geworden. Das ist mal mein Hoffnungsschimmer. Lass uns immer mal zur Punktevergabe kommen. Bernhard, wie viel gibst du?
Bei mir sind das 5 Punkte, einfach aus dem Grund, weil ich den Song tatsächlich nicht schlecht finde, aber es ist für mich ein Wackler.
Manuel?
Bei mir sind es 4 Punkte.
Ich gebe auch 4 und du, Jasmin?
Ich gebe auch 5 Punkte tatsächlich.
4, 4, 5, 5.
4455 und dann gibt es Instagram 7,1 tatsächlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Leute schreiben, denn da gibt es tatsächlich einige Fürsprecher, unter anderem Anne, die 10 Punkte vergibt und schreibt, so wollen wir Griechenland, Herzschmerz und schöner Gesang, einfach top. Oder Katharina, die sagt, super gut, bleibt im Ohr, kommt sicher weit nach oben, 10 Punkte. Okay, da sind die Leute gar nicht unserer Meinung.
Ist aber ja auch interessant und ich finde das fast spannender, als wenn die Leute fast die gleiche Punktzahl geben würden wie wir.
Haben sie dann aber doch gegeben, weil jetzt habe ich gerade noch mal nach den unteren Kategorien gesucht. Ann-Christine schreibt zum Beispiel, krasse Hintergrundstory, aber meistens skippe ich den Song. Und K-Ray OK schreibt, 5 Punkte, kompetent, aber total langweilig, da hilft auch die Brille nicht.
Aber das ist ja auch wiederum das Schöne an Musik, das ist ja das, was wir schon sagten, das ist so individuell und auch nach Gefühl und nach Tagesform und nach allem, das ist einfach spannend.
Und letztendlich hast du es eben nicht in der Hand, das sind alles nur Vermutungen. Vielleicht kommt die auch nachher auf Platz 8 im Finale, weil alle Leute sagen, die Sängerin mit der Brille, genau die mit der Brille, die will ich.
Für die mit der Brille rufe ich an.
Genau.
Wenn man sich das Ganze so anguckt, 2020, leider gecancelt, aber durchaus einen der Favoriten mit On Fire und The Roop. Im nächsten Jahr 2021 ein 8. Platz, The Roop und Discotheque. Monika Liu, Rang 14, doch relativ überraschend, auch Monika Linkaite mit Rang 11 und dann im letzten Jahr Sylvester Belt mit Rang 14. Alles sehr, sehr respektable und gute Platzierungen. Dies möchte man mit der Band Katharsis nun in Litauen fortsetzen. Diese konnte sich im Vorentscheid durchsetzen und wird sich wieder fürs Finale qualifizieren. Abwarten. Mit ihrem Song Tavo Akis haben sie auf jeden Fall schon mal das litauische Publikum begeistert. Ob dies auch in Europa gelingen wird, wir werden sehen. Für Litauen, Katharsis mit Tavo Akis. Was sagst du denn zu Litauen, Jasmin? Es ist ja doch eher die düstere, rockigere Schiene. Sagen sie ja auch über sich selbst, dass sie sehr düsteren Rock machen. Gefällt dir das?
Ich habe zuerst gedacht, dass ich den Song so gar nicht wahrnehme und gar nicht, ja, ne, so, dass der mir so nichts sagt. In Amsterdam habe ich dann gedacht, so ja, finde ich schon irgendwie ganz in Ordnung, aber es ist jetzt kein Song, den ich, ja, so grundsätzlich hype. Was ich aber geil fand, ist, die Band war auf der Aftershow-Party. Mhm. Und die waren ziemlich lange auf der Aftershow-Party und haben sich wirklich auch ganz viel mit vielen Leuten unterhalten. Also die waren total offen dafür, Gespräche mit der Community zu führen. Die waren auch in unserem Hotel, da haben die auch ständig mit irgendwelchen Leuten gesprochen. Also du hast sie ja so als langweilig betitelt, als Band sind sie wahrscheinlich auch so. Und auch von dem, was sie darüber bringen. Aber als Menschen scheinen sie schon total, ja, nett zu sein. Nein, also das Düstere daran gefällt mir tatsächlich gut. Also ich finde die nicht grottenschlecht, aber ist jetzt kein Song, wo ich jetzt sage so, Leute, das ist mein düster Song, aus dem Weg.
Was ist mit dem Frontmann? Du hast ja meist ein Faible für die düstere Band.
Mit dem blondhaarigen Frontmann?
Ja.
Ja, ist auch mehr mittelmäßig als ich bin doch der Survivor-Typ, Leute.
Also Jasmin ist eher im Parkfieber.
Aber um da mal kurz, also das ist jetzt wirklich auch eine unnütze Info, aber findet ihr nicht auch, der Frontsänger der Band sieht aus wie Larissa Marold?
Warte, ich google mal kurz, wie sieht sie nochmal aus?
Also viele werden die kennen, weil ja im Moment, die ist ja in der Jury bei My Style Rocks. Das kommt ja immer auf TikTok in diesen ganzen Ausschnitten. Die war mal bei Germany's Next Topmodel und im Dschungelcamp. Ich finde,
jetzt weiß ich,
sieht genauso meinst. Aus wie Larissa Marold.
Wer weiß, vielleicht sind sie verwandt.
Vielleicht ist es Larissa Marold. Wir werden sehen. Nee, keine Ahnung. Diese Parallele habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Jetzt achtet mal drauf. Spätestens okay. Im zweiten Semifinal, ihr werdet nur noch Larissa Marold sehen.
Bernhard ist dafür verantwortlich, wenn es euch hinter dem Endgerät ähnlich geht.
Genau. So, ich wollte aber gar nicht stören, das wollte ich aber eben gesagt haben.
Manuel, gefällt dir der Song?
Auch wieder einer der Songs, die so da sind. Ich Ja, es ist einer der düsteren Songs und ich musste auch sofort an Jasmin denken, als ich diesen Song gehört habe.
Ich hoffe nicht, weil der so langweilig ist.
Nein, weil der so düster ist.
Okay.
Aber ja, dann hat man ihn gehört, hat
ihn wieder vergessen.
Wieder vergessen. Also das ist auch wieder einer von denen, wo ich echt wenig Zugang zu habe. Es, ja. Am Ende wird er noch mal ein bisschen pompöser, ein bisschen größer, ein bisschen offener, der Song irgendwie. Ja, aber er braucht auch, bis da mal was passiert in dem Song.
Und ich finde tatsächlich, es passiert absolut nicht genug in diesem Song. Ich denke mir, als ich den das erste Mal gehört habe, jetzt müsste doch gleich was kommen. Oder jetzt. Es gibt so viele Möglichkeiten und ist alles irgendwie vergebens. Für mich ist der einfach zu langweilig und nicht für den ESC vielleicht auch konstruiert. Das weiß ich nicht, ob er vielleicht einfach so eine Einreichung ist dafür, für den Vorentscheid. Aber für mich ist dieser Song einfach nicht ESC-tauglich von der Art und Weise. Ich hoffe, dass sie es irgendwie mit Bühnenauftritt rausreißen können, aber ich warte auf diese gute Indie-Pop-Nummer oder Indie-Rock-Nummer, die mal kommt. Diese ist es wieder nicht. Es ist nicht mal eine gute, düstere Rock-Nummer irgendwo.
Und da muss ich etwas widersprechen, denn ich sehe in diesem Song doch ein Alleinstellungsmerkmal. Der Song heißt ja übersetzt Deine Augen und es soll wohl, soweit ich das weiß, um ja, düstere Phasen, depressive Phasen im Leben gehen. Und ich finde, im Gegensatz zum Beispiel zu Griechenland, merke ich es diesem Song direkt an. Das ist etwas, das zieht mich richtig runter.
Ja, stimmungstechnisch ist er drin, ne? So ist es ja nicht.
Aber und er ist auch authentisch. Also das hat er schon auch einigen voraus, finde ich.
Also ein Song, der beim Eurovision in Concert in Amsterdam überhaupt nicht zündet. Klar, weil da will ich Spaß haben. Da habe ich mein drittes Getränk in der Hand. Da freue ich mich aufs Tanzen nachher. Da wirkt der überhaupt nicht. Gut inszeniert kann ich mir vorstellen, dass der den Blumenpott nicht gewinnt, aber so ein Semifinale irgendwie als 8., 9., 10. überstehen kann, weil dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Stimmung, also es gibt ja wirklich auch melancholische Songs, wenn ich jetzt zum Beispiel, das verbinde ich zum Beispiel sehr mit Portugal. Es gibt emotionale Songs, da würde ich jetzt Montenegro einordnen und auch Griechenland, aber dann gibt es wirklich diese Stimmung, wo man sagt, boah, entweder ist es mir sehr unangenehm oder ich werde da traurig von. Das ist es bei Litauen. Und ich glaube tatsächlich, dann sprichst du auch wieder genug Leute an, die sagen, berührt mich auf eine ekelige Art und Weise. Irgendwie würde ich das jetzt beschreiben.
Ja, ich weiß, was du meinst mit ekelig. Ist nicht ekelig gemeint, sondern so ein Gefühl, dem du dich nicht hingeben möchtest.
Genau. Also es schreckt mich so ein bisschen ab, aber fasziniert mich auch. Ist sehr ESC-untypisch, weil wir alle so, yo, Malava, Anakava, so, es ist ja dieser klassische ESC-Fan, also ja. Es soll tanzbar sein, es soll bunt sein, es soll etwas sein, was einmal im Jahr nur kommt und richtig Spaß macht oder vielleicht dieses Opereske aus Österreich für den großen Gewinn, ja, aber so im Kleinen würde ich denken, für so einen kleinen Erfolg, wie es Litauen in den letzten Jahren ja immer wieder hatte, also eine Qualifikation fürs Finale und dann im Mittelfeld zu landen, ich würde da nicht für anrufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Publikum für diesen Song gibt.
Auch weil er irgendwo konkurrenzlos ist. Welche richtig klassische Bandnummer, und da möchte ich die aus Portugal ein bisschen ausklammern, weil es doch ein bisschen weicher ist, das ist doch sehr poppig. Welche klassische Bandnummer haben wir denn da entgegenzusetzen?
UK.
Okay. Ja, das ist auch ein bisschen düster.
Macht eine ähnliche Stimmung. Nein, war Spaß.
Nein, aber wir haben keine richtig klassische Bandnummer, die man entgegengesetzt. Und meist funktioniert das. Also ich glaube auch, dass sich das fürs Finale qualifizieren wird.
Ja, immer noch mit Fragezeichen.
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
tendenziell eher ja als nein. Habt ihr denn ein Punktegefühl für Litauen?
Ich fange einfach mal an und gebe 3 Punkte.
Ich vergebe 4 Punkte.
Ich vergebe 2 Punkte.
Ich reihe mich da ein, 2 Punkte. Ach, Bernhard, ich dachte, das hätte einer deiner Songs werden können, die einen Punkt bekommen haben. Ich hatte eher aufs Baltikum getippt bei dir und dass du UK eingibst. 2, meine ich.
Ja, UK hat es mir einfach verhagelt.
Also wenn ich hätte wetten müssen, hätte ich auf diesen Song gewettet.
Guck mal, dann ist das schon mal falsch gewesen. Auf Instagram übrigens sind bei Litauen ganz, ganz, ganz viele Bewertungen und Kommentare eingekommen. Mit die meisten übrigens, das hat mich am Anfang tatsächlich sehr gewundert, aber wie gesagt, als ich mich näher mit dem Song beschäftigt habe, habe ich das so ein bisschen verstanden, der polarisiert auch sehr. 5,7 Punkte wurden insgesamt abgegeben, das pendelt sich ja so in der Mitte ein. Jule vergibt 12 Punkte und sagt einfach überragend, muss sich qualifizieren. Und Jonas gibt 10 Punkte und bezeichnet das Ganze als postapokalyptischen Vibe. Einfach unglaublich magisch. Naja, ich mache mal weiter, denn es gab natürlich auch die entgegengesetzten Bewertungen. Julia schreibt 5 Punkte, wenn Depressionen ein Lied wären. Zumindest kommt hier etwas rüber. Und jemand schreibt 0 Punkte, oh je, das Lied macht nichts Gutes mit meinen Feelings. Ja, 0 Punkte darf man nicht geben, also runden wir das mal auf einen Punkt. Aber das klafft natürlich. Von sehr, sehr guten Bewertungen bis hin zu Leuten, die es überhaupt nicht aufnehmen können oder eben wollen.
Es klafft ja ganz schön, ne? No jokes with names, ne?
Nicht?
Nee, es gab so eine Journalistengrundregel.
Ja, als Journalist würde ich uns jetzt nicht bezeichnen.
So kriegen wir niemals die Akkreditierung für den ESC, Bernhard.
Nein, aber wenn du jetzt auf unseren Ablaufplan guckst, Johannes, mit Seriosität brauchen wir jetzt auch nicht mehr anfangen.
Wenn ihr den Podcast bis dahin seriös genug fandet, dann verabschiedet euch davon. Nämlich jetzt kommt Mirjana Conte aus Malta. Die im Jahr 2000 geborene Sängerin versuchte bereits 5-mal zum Eurovision Song Contest zu fahren. 2017, 2018, 2022, 2024 und jetzt im Februar 2025 war sie wieder dabei beim Vorentscheid in Malta. Mit dem Song Kant konnte sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Ein Song, den wir zumindest sehr gerne mochten, bis sich angeblich die BBC über den Song, der sich sonst sehr kontrovers zeigte, bei englischsprachigen Ländern. Das Wort Kant heißt nämlich im Maltesischen schöner oder guter Gesang. Im Englischen werden wir es jetzt mal nicht übersetzen. Das führte dazu, dass die EBU kurz vor Ladenschluss sagte, dass Kant nicht mehr beim ESC gesungen werden darf, da es durchaus einige Zuschauer stören könnte. Nun heißt der Song nicht mehr Kant, sondern Serving. Ob die EBU vielleicht sich damit ein Eigentor geschossen hat und Mirjana Contes Chancen, sowohl ins Finale einzuziehen, als auch für diesen Song eine extrem große Aufmerksamkeit zu gewinnen, in die Höhe geschossen sind? Ich würde vermuten, ja, aber lass uns doch gerne drüber sprechen. Mirjana Conte mit Serving. Ah, Manuel, hast du was vom Skandal mitgekriegt?
Mitbekommen jetzt aktiv nicht, mir gedacht schon, weil das so ja nicht lange gut gehen konnte, das habe ich mir schon fast gedacht.
Konnte!
Konnte!
Gut gerettet.
Ja, aber wir haben es ja dann in Amsterdam erlebt, es wurde ja mitgegrölt, also das Publikum ist ja nicht doof. Und dementsprechend wurde es richtig gehypt und es war live mega. Also die hat da so eine Show rausgemacht und das ganze Publikum war ja voll mit dabei und ich glaube schon, dass sich die EBU da so ein kleines Eigentürchen geschossen hat.
Ja, vielleicht noch einmal zur Erklärung für alle Leute, die nicht in Amsterdam dabei waren. Wir haben es im Podcast ja schon vermutet, dass die Zensur quasi, dass das Wort Kant aus dem Lied einfach rausgenommen wurde, eigentlich gar nichts bringt, weil Eurovision-Fans mittlerweile, und ich glaube, das steuert man als maltesische Delegation auch gerade sehr, sich sehr an Kant gewöhnt haben. Bisher wurde auch noch keine Version mit dem Namen Serving auf irgendwelchen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Wer dieses Lied hören möchte, hört die Originalversion. Ich finde das alles sehr, sehr schlau, auch als guten Schachzug zurück von der maltesischen Delegation, dass man damit jetzt spielt und Eurovision-Fans, und die werden ja im Publikum sein, wenn das Lied gespielt wird, und das wird man hören, singen in dieser Pause, in der Kreativen, die jetzt gelassen wird nach dem Wordserving, natürlich ganz, ganz laut die Originalversion.
Und es ist ja auch so ein halbes Stöhnen. Ich glaube nicht, dass es dadurch besser wird.
Das Stöhnen wirst du noch nicht mehr hören, weil wirklich, also das Ganze, es gab niemanden, der da nicht mit eingestiegen ist. Wir haben da auch gesessen auf unseren Sitzplätzen. Kant, Kant! Weil man es einfach, weil es ja einfach ein, wie ich finde, unnötiger Skandal ist und der einfach ganz komisch inszeniert worden ist, von wem jetzt auch immer, von Leuten, die sich an diesem Wort gestört haben, die aber damit jetzt erreicht haben, dass aus einem mittelmäßigen Song aus Malta ein Riesen-Highlight des Jahrgangs geworden ist. Oder Jasmin, siehst du das genauso?
Ja, ich fand den Song vorher schon gut, also bevor der überhaupt drüber diskutiert wurde. Und seien wir mal ganz ehrlich, das einzige Verstörende ist, dass sich Leute noch darüber aufregen können, dass in der Musikbranche irgendwas verstörend ist. Weil ganz im Ernst, Musik ist so unterschiedlich, so. Also wir können jetzt darüber reden, ob Milkshake Man oder die anderen Zweideutigkeiten nicht auch jemanden verstören könnten. Gut, es ist jetzt ein Wort, was übersetzt halt anders ist, und ich weiß auch, dass es Familien mit Kindern etc. pp. gucken, aber sorry, die Kinder hören sich auch irgendwelchen Hip-Hop-Scheiß an mit irgendwelchen Schimpfwörtern. Ich finde, das muss man jetzt auch nicht so überbewerten.
Wollte ich gerade sagen, wenn man außerhalb der ESC-Bubble ist, was da teilweise in Songtexten gesungen oder performt wird, ist jetzt auch nicht so viel besser.
Es ist ja sogar in konservativen Regionalradios, was man da teilweise für englische Songs hört. Die würden im Deutschen nie so laufen.
Ja, und von daher sollen sie machen. Für Malta ist es jetzt ein Gewinn, definitiv. Wir feiern den Song. Ich glaube, da kann man auch gar nichts anderes zu sagen, als das ist eine Zweideutigkeit, die genauso, sag ich mal, mitten in die Fresse ist, wie ich im letzten Podcast schon gesagt habe, ein anderer Song mitten in die Fresse ist. Und dazu diese tolle Frau, die einfach auch wunderschöne Kurven hat. Das muss ich ja selber als Curvy-Frau sagen. Ich finde sie einfach unglaublich schön. Und dazu dann auch noch die Performance, also das hat alles, das hat Charme, das hat Witz, das hat Zweideutigkeit, das hat eine hübsche Frau, ja, geil.
Ich frage mich tatsächlich bei Erika Fickmann, da werden wir im Podcast mit unseren nächsten Gästen drüber sprechen, da gab es ja auch Kritik an diesem ganzen Outfit etc. Bei Mirjana Conte wurde das Wort Kant jetzt gestrichen und man ist, glaube ich, gar nicht so happy bei der EBU. Bei Australien hat man zum Beispiel noch gar nicht gehört, dass irgendwas zensiert werden sollte oder sonstiges. Und ich finde, da sind auch ziemlich eindeutige Dinge drin. Mir fehlt irgendwie die Relation. Und es ist ja im Prinzip ein kokettes Wortspiel. Und wir haben es auch schon mal im Podcast besprochen. Wer das noch nicht gehört hat, ich erwähne es nochmal. Man hätte es für jeden englischsprachigen Kommentator ja einen Briefing geben können, dass man erwähnt, dass das tatsächlich auch ein maltesisches Wort ist und dass damit ein bisschen gespielt wird.
Also das Grundproblem ist verständlich, dass es in englischsprachigen Ländern durchaus kontrovers aufgenommen werden kann. Ich glaube, die Diskussion dreht sich im Kreis. Was man kritisieren muss, ist, wie das Ganze gehandhabt wurde. Ja. Keiner übernimmt die Verantwortung dafür. Eine Woche vor Ende der Einreichung dann noch Einspruch einzulegen, das kann man machen, wenn das Lied frisch ausgewählt ist. Dann kann man darüber sprechen, dann finde ich das auch in Ordnung. Man hatte in Malta jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht den Weg und die Sängerin muss das ausbaden und man hätte hier einen viel schlechteren improvisierten Song gegeben, irgendwas, was ein Halbfinal ausbedeutet hätte, was für Malta sowieso schon immer eine Schwierigkeit ist, sich zu qualifizieren. Oder man, und das liebe ich, geht nach dem Motto Shit happens. Shit darf man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, aber man sagt, wir machen jetzt das Beste draus und wie ich eingangs schon sagte, dieser ganze Skandal hat, aber ich glaube auch durch die Einstellung der Sängerin, die so souverän damit umgeht in der Öffentlichkeit, damit spielt, damit kokettiert, die hat sich selber zu einer Ikone gemacht und die wäre sie nicht geworden, wenn sie einfach nur ein Lied gehabt hätte, was Kant geheißen hätte. Sie hat jetzt so viel Aufmerksamkeit, den größten Skandal dieses Jahrgangs generiert. In der Eingangs-, ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? In ihrem Intro hat sie ihren eigenen Song mit dem von Jost Klein vermischt in Amsterdam, genau. Ja. Was einfach nur noch mal unterstreicht, Leute, der nächste Skandal auf der Bühne. Und natürlich auch vermischt mit diesem, wie du sagst, sie ist curvy, aber gleichzeitig sehr lassiv. Und natürlich, der Höhepunkt ist natürlich, wenn sie auf dem Medizinball reitet.
Ich muss ja sagen, dank ihr habe ich überlegt, ich kaufe ich mir auch so ein Ding. Weißt du, wisst ihr, was das geil für Beckenbodentraining ist? Also die Frau ist auch für Gesundheitszwecke unterwegs.
Sie inspiriert also auch auf unsexuellen Wegen, was ich großartig finde. Jetzt hat sie noch diese blondierten Augenbrauen. Sie ist die Marke des Jahrgangs. Und
auch irgendwie die Persönlichkeit des Jahrgangs geworden, ne?
Genau, und ich sag's, wie es ist. Sie wäre das nicht gewesen ohne den Skandal.
Ja, glaube ich auch. Und genau da hat sich die IBU, glaube ich, wirklich ins eigene Fleisch geschnitten. Die Frage ist natürlich, und das ist jetzt eine Sache außerhalb des Songs, greift die IBU seit letztes Jahr regelmäßig in die Toilette? Ist die Stringenz, die wir in früheren Jahren in der Leitung der IBU hatten für den Eurovision Song Contest, dadurch so schlecht geworden? Aber das, glaube ich, besprechen wir wann anders. Die Frage ist, wie weit geht es nach oben für Malta? Ja, das finde ich an der spannendsten Frage des Jahrgangs.
Die Frage können wir ja an unsere Gäste mal weitergeben. Inwieweit wird jetzt der Favoritenstatus erfüllt? In irgendeiner Weise, man spricht nicht vom Sieg Maltas, was könnt ihr ja gleich mal bewerten, wie realistisch ihr das findet. Aber man traut ja insgesamt dem Gesamtkunstwerk eine Menge zu. Was bedeutet das für den 17. Mai?
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja vorhin schon gefragt, was wäre denn euer Song, den ihr vielleicht noch mit oben an die Spitze setzen würdet? Wer konkurrenzfähig zu denen, die wir genannt haben, schon sind? Da ist mir der Song zum Beispiel zum ersten in den Sinn gekommen. Also es kann sein, dass der sich im Mittelfeld einreiht. Ich sehe die Top 10 auf jeden Fall, meine Meinung. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt vorher schon durch diese ganze Sache so gehypt worden, dass die wirklich so eine Fanbase hat, dass das durch die Decke geht und alles andere kippen kann? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, mit dem Song kann einfach alles nach oben hin passieren. Nach unten hin auf keinen Fall.
Das heißt, du ordnest das wie ein? Was ist die schlechteste Platzierung, die du dem Song 10. zutraust? Okay, also Top Ten Material.
Ja, definitiv.
Manuel, was sagst du?
Also Top Ten sehe ich auch, definitiv. Ist halt die Frage, ob dieser Skandal, sag ich mal, so weit reicht zum Pushen. Das hast du ja auch gerade gesagt. Und gerade wenn man dann ans Finale denkt und ja halb Europa zuguckt, die ja sich nicht mit den ESC beschäftigen, die haben wahrscheinlich nichts von diesem Skandal mitbekommen. Ob das da dann überhaupt auffällt und dann da so viel Stimmen generiert, das ist halt auch noch eine Frage. Aber Top Ten sehe ich auch.
Und Sex sells, ne? Was wollen wir denn sagen? Es ist ja auch nicht das nur in diesem Jahrgang so. Curvy ist Trend in den letzten Jahren. Also die bedient ja wirklich ziemlich viel, ne? Also die haben sich wirklich regelrecht Mühe gegeben, den Song in allen Himmelsrichtungen nach oben zu pushen. Also das ist ein gut überlegter Interpret, ein gut überlegter Song.
Die Jurys, das ist mein Punkt hier. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Jurypunkte es für den Song geben wird. Und das meine ich für Malta eher im Negativen.
Und ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, wie viele Televoting-Punkte es gibt. Ich erinnere nur an Destiny, die ja auch als Favoritin 2021 ins Rennen gegangen ist. Und die, ja gut, da gab es auch ein paar Dinge, die hätte man besser machen können, aber stimmlich hat sie abgeliefert und das Lied hat Spaß gemacht, es hat vielen Spaß gemacht und das, vom Televoting ist das weit hinter den Erwartungen geblieben, einfach weil es auch Malta ist.
Und weil es staging-technisch eine Vollkatastrophe gewesen ist und in der Umsetzung ebenso.
Aber trotzdem war das eine Curvy-Frau auf der Bühne, die gut gesungen hat. Und ich hätte dem Song damals mehr zugetraut. Und deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass Malta ganz überraschend den 5. Platz macht, was ein super Ergebnis wäre. Treppchen sehe ich nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir irgendwann sagen, wo ist eigentlich Malta in der Tabelle und wir auf die rechte Seite vielleicht irgendwo oben gucken müssen, wo man dann 16., 17. Ja. ist. Auch das kann meiner Meinung nach passieren, weil ich nicht weiß, wir sind ja hier in der Bubble und wir haben den Skandal mitbekommen und wir lieben Mirjana Conte und sie ist auffällig, aber Sex sells bei vielen, vielen anderen auch.
Guck mal, übrigens letztes Jahr Spanien, einer der Fan-Favorites sozusagen. Man wusste, der läuft unter ferner Liefen. Aber gefühlt vom Fernseher war das einer der Songs, wo die Stimmung in der Halle am besten war. Das war auch Sex Sells. Und guck mal, wo Spanien am Ende gelandet ist.
Ja, und es wird Favoritenstürze geben. Vielleicht Belgien, wir hatten schon drüber gesprochen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass aus irgendwelchen Gründen vielleicht Malta, ich sehe es klar im Finale, aber was dann passiert, weiß ich nicht.
Und das ist das, was du ja sagtest, ne? Man muss halt immer in diesem ganzen Hin und Her überlegen, welches Land ist es auch einfach. Also wir können alles noch so sehr sagen, wir lieben es. Wenn da niemand für Stimmen gibt, ist, haben wir Probleme.
Ja.
Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, das ist so ein Bubble-Ding auch. Also ich glaube, das kann richtig gut funktionieren. Das kann aber auch, wie du sagst, so zwischen Rang 19 und Rang 5 ist irgendwie alles drin. Rang 6 fände ich sehr gut für die EBU.
Ja. Mit 69 Punkten.
Ja, mit 69 Punkten.
Da sind wir uns einig.
Wir sprachen aber in der letzten Folge auch schon über Emmy mit Laika Party. Und ich finde, von der inneren Einstellung her werfe ich die in denselben Topf wie Mirjana Conte. Natürlich ist hier viel, viel mehr Potenzial drin. Aber ich glaube, für das Leben und für die Karriere dieser Künstlerin ist all das, was passiert, nämlich grenzenlose Liebe von vielen verrückten ESC-Fans, der Preis, den man bekommt. Und dann ist es wirklich auch scheißegal, wo es letztendlich landet. Wir werden alle in 10 Jahren nach Amsterdam fahren und auf der Pre-Party Kant hören und dazu, oder Serving oder wie es dann auch immer heißen wird.
Es wird fantastisch.
Ja, also das ist ein Evergreen schon tatsächlich. Mhm. Also das wird in Erinnerung bleiben und die wird ihr Leben gut bestreiten können, weil sie wahrscheinlich regelmäßig auf ESC-Partys eingeladen wird, auch noch in mehreren Jahren.
Also nicht nur das, ich glaube auch, dass sie wirklich eine gestandene Persönlichkeit ist und eine gestandene Künstlerin ist. Also ihr wird das nicht minder helfen, dabei teilgenommen zu haben, wie vielleicht anderen Interpreten. Also es wird sie so oder so pushen. Skandal hat nochmal sein Übriges getan, die wird ihren Weg so oder so machen.
Ja, wir könnten uns stundenlang darüber unterhalten. Jetzt bin ich aber auch sehr gespannt, wie das Ganze hier von uns allen bepunktet wird. Jasmin, was gibst du Malta an Punkten?
Würde es eine 11 geben, würde ich sie geben, gibt es nicht. Ich gebe 10 Punkte.
Wunderbar, Manuel.
Da schließe ich mich an, 10 Punkte.
Johannes.
Ich werde auch 10 geben.
Und dann kröne ich das mit 12 Punkten für Malta.
Woo! Lass uns mal gucken, ob ich recht gehabt habe. Wir machen den Briefumschlag auf.
Ja. Wir haben es schon 100 Mal erzählt, aber für den Letzten, der hinterm Baum geschlafen hat und das nicht wusste. Johannes hat geraten, welchem Land ich meine 12 Punkte gebe. Und jetzt gucken wir mal.
Es ist...
Da steht Malta. Da hast du aber Glück gehabt, Johannes, denn ich habe mich erst am heutigen Tag nochmal umentschieden.
Aha.
Denn es kommt noch ein Lied und zwar, ich glaube, in der nächsten oder immer, ja, bleibt ja gar nicht mehr.
Wir können auch noch weiter Songchecks machen, wir müssten uns nur ein paar ausdenken.
Ja, aber auf jeden Fall kommt da werde ich dir auch nochmal sagen, da kommt mein Favorit, den ich eigentlich in meine Liste auch notiert hatte. Ich habe mich dann aber letztendlich doch für Malta entschieden, weil ich finde, wir müssen Rache nehmen jetzt.
Und es ruft irgendwie zu sehr nach dir.
Ja, und auch wegen UK. Die Beschwerde kam aus UK.
So schließt sich der Kreis. Bernhard im Rachefeldzug gegen die BBC.
Ja. Ja, Serving 12 Punkte für Malta. Und jetzt gucken wir natürlich auch, was Instagram sagt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Hier gibt man insgesamt schon mal eine sehr, sehr hohe Punktzahl. 8 Punkte. Aus der Community und hier gibt es von Neues aus der Gosse oder Gasse, das schreibe ich immer ganz komisch auf mit meiner Handschrift, deswegen kann ich das nicht genau sagen, aber da schreibt jemand, yes ma'am, serve it to be on your pink skippy ball. Also schon mal eine Anspielung auf die Performance mit 10 Punkten bewertet und Peter schreibt, rückenschonend auf Bällen reiten hatten wir noch nicht, Spaß pur, 10 Punkte. Ja, das sind die positiven Kommentare, aber natürlich, dieses Lied polarisiert, das war uns, glaube ich, auch klar, habe ich polarisiert gesagt. Und zwar schreibt hier jemand 2 Punkte, ich finde den Song einfach nur schrecklich. Und Ann-Christine schreibt hier, Bernhards Nummer 1, Fragezeichen? Ich sag mal so, ich stehe zu dem Song wie er zu Schweden, sorry. Ann-Christine, meine Nummer 1, das hast du richtig geraten. Ja, was kann man dazu sagen, außer...
Unser Kommentar der Folge.
Das muss natürlich belohnt werden. Wer mich so gut kennt wie seine eigene Hosentasche, der bekommt natürlich auch eine Belohnung. Ann-Christine, wir nehmen Kontakt zu dir auf. Danke für den schönen Kommentar, der Kommentar unserer Folge.
Und kommen wir dann zum Endergebnis unserer Folge. Jetzt haben wir Malta mit sehr, sehr hoher Punktzahl bei uns gehabt. Und wer die letzte Folge von uns mit unseren tollen Gästen Manuel und Jasmin gehört hat, und diese jetzt, der wird scheinbar schon wissen können, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, dass Malta auch diese Songcheck-Folge deutlich gewonnen hat.
Ja, reiht sich also ein in die großen Favoriten. Schweden, die Niederlande und jetzt eben Malta. Das sind die, die bis jetzt unsere Songchecks gewonnen haben. Heißt natürlich noch nichts, aber liebe Leute, alle, die zuhören, das ist ja euer Ergebnis quasi. Ja, und wir müssen noch ein paar Dinge natürlich abhandeln, bevor wir die Folge beenden. Manuel, wir müssen gar nicht mehr über deine Punktzahlen sprechen. Du hast 1 Punkt hier vergeben, du hast 12 Punkte hier vergeben.
Richtig.
Möchtest du denn sonst an dieser Stelle noch was sagen? Wir hätten jetzt 2 Minuten über.
Nö, eigentlich gerade nicht. Ich bin vollkommen zufrieden. Der schlechteste und der beste Song bei mir waren jetzt hier drin.
Manuel, hast du denn so einen richtigen Ohrwurm oder so ein Lied, wo du sagst, boah, das drehe ich beim Autofahren richtig laut auf oder sowas? Was wir jetzt noch nicht dabei hatten?
Nee. Nee, einfach nee.
Boah, krass, wie du erzählst, so als wäre ich dabei.
Wala, nee, oder?
Wala, nee. Okay, dann lassen wir das.
Schnitt!
Jasmin, möchtest du irgendwas anderes noch sagen? Das machen wir vielleicht dann eher. Du hättest auch drücken können, Manuel. Im Podcast darf man auch lügen.
Schnitt! Aber lass doch mal einen wenigstens hier ehrlich sein. Der Gottesjunge. Ja, dann müssen wir ja gleich noch die schönste Frau küren. Aber wir haben natürlich ein Land, was jetzt noch auf unserer Liste steht. Wir müssen dringend noch wissen, was sagt ihr zum deutschen Beitrag, Manuel, erzähl es uns.
Ja, ich finde ihn nicht so schlecht. Also man hört ja wirklich verschiedene Meinungen über diesen Song. Und ich bin eigentlich eher, die den relativ positiv sehen. Er ist auf Deutsch, das ist schon mal außergewöhnlich für uns, sag ich mal. Und ja, hat einen ganz guten Beat mit ein bisschen klassisches Instrument dabei. Ja, also ich sehe es jetzt nicht, wer weiß wie weit oben, aber vielleicht auch mal nicht ein letzter Platz.
Jasmin, was traust du dem Song zu und wie gefällt er dir?
Also, wenn ihr euch schon mal ein paar mehr Podcast-Folgen angehört habt, was ich natürlich vermute, werdet ihr gehört haben, dass ich schon öfter über diesen Song gesprochen habe, weil ich schon öfter gefragt wurde. Und ich kann immer wieder sagen, dass ich die beiden einfach super authentisch finde, dass da schon viel für die beiden spricht einfach, was mich happy macht. Ich finde den Text, also um den es sich in diesem Song handelt, einfach toll. Ich mag den Beat, ich mag, dass es anders ist. Ich mag, dass es sich im ganzen Contest irgendwie einreiht mit einer Andersartigkeit. Das hat kein anderer, diesen Beat und diese Klänge. Also von daher, ich würde mir wünschen, dass wir nicht letzter Platz werden, weil ich den Song wirklich feiere. Ich kann aber nur sagen, er wird wahrscheinlich in den unteren Bereich trotzdem bleiben. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass es nicht so ist, weil ich feiere den Song von ganzem Herzen.
Ja, das steht und fällt natürlich mit der entsprechenden Live-Performance, die wir ja in Amsterdam nicht sehen konnten, weil ja ein Playback eingespielt wurde. Die Sängerin ist immer noch erkrankt. Das heißt, das ist jetzt die Frage, in welche Richtung geht das Ganze? Wie wird das stimmlich? Und das war ja tatsächlich auch noch so ein Manko im Vorentscheid. Wie wird das nachher ausgearbeitet? Wie wird das auf der Bühne präsentiert? Das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, an dem es jetzt hängt. Aber wenn ihr jetzt eine Einschätzung macht, einfach wie es euch persönlich gefällt, gerne auch nochmal eure Punktzahl für Deutschland.
Ich habe Deutschland 10 Punkte gegeben.
Ich habe Deutschland 4 Punkte gegeben.
Okay, es geht ja ein bisschen auseinander. Wir werden in Folge 8 unserer Songchecks auch nochmal ausführlich über Deutschland sprechen. Johannes, ich bin sehr gespannt, wie viele Punkte du dem Song dann geben wirst. Und vielleicht kennen wir bis dahin ja schon eine Live-Version, vielleicht von einer anderen Pre-Party, sodass wir da vielleicht auch nochmal drüber sprechen können und so ein bisschen mehr einschätzen können, wie es dann für Deutschland laufen wird. Meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, allein weil wir beide, Jasmin, ja auch schon beim Vorentscheid da im Halbfinale saßen und das Lied da kennengelernt haben. Also ich habe da schon so einen Bezug zu. Ich drücke einfach die Daumen, dass es gut läuft.
Bernhard, du hattest jetzt gefühlt, die Aufnahme geht jetzt schon ein paar Minütchen oder Stunden Zeit zu überlegen, wer denn wohl die schönste Frau des Wettbewerbs ist. Wir haben dir jeweils einen Vorschlag gegeben. Für wen entscheidest du dich?
Ja, also ich hatte also Nina Cicic aus Montenegro zur Auswahl, Cécile aus Dänemark und die liebe Luan aus Frankreich. Jetzt habe ich zwischendurch mal geguckt auf die Fotos und es sind alle übrigens sehr, sehr attraktive Frauen. Muss ich sowieso sagen, wir haben sehr, sehr viele sehr außergewöhnliche Frauen im Contest, das liebe ich. Ich bin sowieso ein Supporter von Frauen beim Eurovision Song Contest. Das wird euch sicherlich neu sein. Und deswegen küre ich jetzt die schönste Frau des Contests. Auf Platz 3 sehe ich da Nina Cicic aus Montenegro. Die Silbermedaille bekommt Cécile aus Dänemark. Und ich finde tatsächlich, Luan ist die schönste Frau des Jahrgangs 2025. So ein bisschen dieses Alternative, aber auch mittlerweile ja dieses Mütterliche, irgendwie etwas Bodenständiges. Und ja, finde ich, ist so ein bisschen auch, könnte so die Nachbarin sein. Und das finde ich irgendwie, dieses Normale beim Eurovision Song Contest ist ja was Besonderes.
Sticht dann schon wieder heraus.
Ne? Ja. Reiht sich also ein mit Claude. Beide bekommen die Krone auch für die attraktivsten Menschen im Jahrgang 2025. Und ihr beide, ihr Lieben, gehört auf jeden Fall zu den 8 attraktivsten Gästen, die wir hier im Podcast haben. Möchte ich euch auch mal zu gratulieren. Wir haben alles abgehandelt, was die erste Hälfte des zweiten Semifinals betrifft. Wir kennen eure Favoriten, wir kennen eure Bepunktung. Ihr habt natürlich auch eine Liste dagelassen mit den restlichen Liedern, die ihr bepunktet habt. Geht in unsere Gesamtwertung ein. Wir können an dieser Stelle sagen, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Eine Folge dauert bei uns ungefähr eine Stunde. Für alle, die jetzt zuhören, ihr müsst wissen, wir haben jetzt hier ungefähr 7 Stunden gesessen. Wir haben noch ein paar andere Dinge gemacht, über viele andere Dinge gesprochen, aber das ist ja auch immer wunderbar und schön. Ich brauche jetzt dringend ein Glas Wasser, muss mal meinen Durst löschen, aber an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank, dass ihr zum gefühlt 17. Mal bei uns jetzt im Podcast den Songcheck mitgemacht habt.
Vielen, vielen Dank euch beiden und ihr werdet nächstes Jahr wieder gezwungen, das ist euch schon klar.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich möchte nur nicht gerne hier sitzen bleiben. Heute würde ich mit meinem Gymnastikball nach Hause hüpfen und dann irgendwann wiederkommen. Ist das in Ordnung für euch?
Das ist wunderbar. Nimmst du bitte Manuel mit? Ihr hattet die Verabredung, noch durch den Drive-In zu fahren und euch einen Milkshake zu bestellen.
Aber können wir das auch hüpfend machen mit so einem
Gymnastikball? Ja, jeder auf einem Gymnastikball.
Ja, ich finde, das ist eine gute Idee.
Das kriegen wir hin, ne?
Und ihr müsst dabei den Milkshake-Man hören.
Genauso werdet ihr das tun. Und wenn ihr nicht verhaftet und eingebuchtet werdet, werden wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Und vor allem am 17. Mai, denn da gucken wir ja gemeinsam den Eurovision Song Contest.
Dann bleibt uns nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ihr bei den sozialen Netzwerken mal vorbeischauen solltet. Zum Beispiel bei TikTok.
Gerne auch bei YouTube.
Oder bei Instagram.
Und ihr wisst ja, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Und ja, das ist ja schon fast der Endspurt. 2 Folgen kommen noch. In der nächsten Folge reden wir unter anderem über Georgien, über Frankreich, Dänemark, Tschechien und Luxemburg.
Da bin ich schon mal gespannt.
Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder, Johannes, zur nächsten 7-Stunden-Session. Wir haben neue Gäste, die werdet ihr dann kennenlernen. Sagen wir euch noch Bescheid. Bis ganz bald.
Bis dahin.
Auf Wiederhören!